Warum war ich hergekommen? Warum hockte ich in meinem Versteck vor dem Pendel? Weil ich Belbo geworden war, während Belbo nicht mehr Belbo sein wollte. Lia, die Laternen im Halbkreis. Das brennende Kohlebecken, auf das dauernd Kräuter und Essenzen geworfen werden. Der Tisch mit dem roten Tuch. Der Schemel. Freaks und Monster, klein, riesengroß, in Nieten beschlagenem Leder. Ordner. Die Menge der Gläubigen und Bramanti, wieder in Rot und Weiß mit Mitra. Bramanti winkte. Jemand trat aus der Menge hervor und sank vor ihm auf die Knie.
Wer bist du?
Ich bin ein Adept. Noch nicht zugelassen zu den höheren Mysterien der Tres. Ich habe mich in der Stille vorbereitet. In der analogischen Meditation über das Geheimnis des Baphomet. Im Bewusstsein, dass es 6 unversehrte Siegel sind, um die das große Werk kreist. Und dass wir erst am Ende das Geheimnis des 7. kennen werden.
Wie bist du empfangen worden?
Durch die perpendikuläre Passage zum Pendel.
Wer hat dich empfangen?
Ein mystischer Legat.
Würdest du ihn wiedererkennen?
Nein, denn er war maskiert. Ich kenne nur den Ritter des nächsten Grades über mir. Und dieser kennt nur den Naometer des nächsten Grades über sich. Und ein jeder kennt immer nur einen. Und so soll es sein.
Quid facit Sator arepo?
Tenet opera rotas.
Quid facit Satan adama?
Tabat amata natas. Mandabas data amata. Natasata.
Hast du die Frau mitgebracht?
Ja, sie ist hier. Ich habe sie übergeben, wie man mir befahl. Sie ist bereit.
Geh. Aber halte dich gleichfalls bereit.
Brüder, wir sind hier versammelt im Namen des einzigen Ordens, des unbekannten Ordens, dem anzugehören ihr noch bis gestern nicht wusstet und dennoch seit jeher angehört habt, schwören wir, Fluch sei allen, die das Geheimnis entweihen, Fluch den Sykophanten des Okkulten, Fluch denen, die aus Riten und Mysterien ein Spektakel gemacht haben.
Fluch ihnen!
Es mögen nun eintreten die Würdenträger der 36 höchsten und allergeheimsten Grade. Ritter des Baphomet,
alle in liturgischen Gewändern,
Siegel,
mit dem Wappen des goldenen Vlieses auf der Brust.
Ritter des Tetragrammatons, ehrwürdiger Naometer des Turms zu Babel, ehrwürdiger Naometer der großen Pyramide, ehrwürdiger Naometer des Salomonischen Tempels, mystischer Legat von Karnak, mystischer Legat von Bayern, mystischer Legat der Barbelognostiker, mystischer Legat von Camelot, höchster Patriarch von Tumar, höchster Patriarch von Kilwinning, höchster Patriarch von Saint-Martin-des-Champs, höchster Patriarch von Marienbad, höchster Patriarch der unsichtbaren Ochrana, erhabener rhodostaurotischer Psychopomp, erhabener Referendar der Arcana Arcanissima, erhabener Wächter des Grabes Christiani Rosenkreuz, unwägbarer Archont der Strömungen, unwägbarer Archont der Hohlwelt, unwägbarer Archont des mystischen Pols, unwägbarer Archont der Labyrinthe, unwägbarer Archont des Pendels der Pendel. Und als unwägbarster der unwägbaren Archonten, Diener der Diener, demütigster Sekretär des ägyptischen Ödipus, niedrigster Bote der Herren der Welt, und Portier von Agartha, letzter Weihrauchfassträger und Beweihräucherer des Pendels, Claude Louis Graf von Saint-Germain, Fürst Racozzi, Graf von Saint-Martin und Marquis von Allier.
Allier wie immer im nachtblauen, nadelgestreiften Zweireiher, bleich mit versteinerter Miene, führt an der Hand als Geleiter eine arme Seele auf dem Weg zum Hades, sie ebenfalls bleich und wie von einer Droge betäubt, bekleidet nur mit einem weißen, halb durchscheinenden Gewand, das Haar lang auf die Schultern herabfallend, Lorenza Pellegrini, rein und schmachtend wie eine präraffaelitische Ehebrecherin. Zu durchscheinend, um nicht erneut mein Begehren zu wecken. Verzeih mir, Lia. Allier führt sie zu dem Kohlebecken neben der Statue von Pascal, streicht ihr sanft über die Wange, winkt die beiden Riesen von Avalon herbei. Die nehmen sie rechts und links an den Armen, halten sie.
Brüder, Ritter, ihr seid hierher gekommen, weil euch die mystischen Legaten in diesen Tagen benachrichtigt haben. Und daher wisst ihr nun alle, aus welchem Grunde wir uns hier versammeln. Wir hätten uns schon in der Nacht des 23. Juni 1945 hier versammeln müssen. Und vielleicht waren damals einige von euch noch nicht geboren. Zumindest nicht in der gegenwärtigen Form, meine ich. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir nach 600 Jahren schmerzlichsten Irrens nun endlich einen gefunden haben, der weiß. Woher er weiß, was er weiß und wie es kommt, dass er mehr weiß als wir, ist ein beunruhigendes Geheimnis. Aber ich vertraue darauf, dass hier unter uns derjenige ist. Und nicht wahr? Du könntest nicht fehlen, mein Freund, der du schon einmal zu neugierig warst. Derjenige, sagte ich, der es uns sagen kann. Ardenti.
Tatsächlich, Oberst Ardenti, da ist er wieder. Zweifellos er. Noch immer schwarzhaarig, wenn auch vergreist.
Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Bruder. Ich wusste, als ich die Nachricht verbreitete, dass du nicht würdest widerstehen können. Also, du weißt, was der Gefangene gesagt hat. Und er sagt, er habe es von dir erfahren. Mithin hast du gewusst und hast geschwiegen.
Der Gefangene lügt. Ich schäme mich, es zu gestehen, aber die Ehre geht vor. Die Geschichte, die ich ihm anvertraut habe, ist nicht diejenige, von der die mystischen Legaten gesprochen haben. Die Interpretation der Botschaft. Jawohl, es ist wahr. Ich hatte die Hände auf eine Botschaft gelegt und ich hatte es euch nicht verheimlicht, damals, vor Jahren, in Mailand. Die Interpretation der Botschaft ist eine andere. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, sie so zu lesen, wie der Gefangene sie gelesen hat. Deswegen suchte ich damals Hilfe. Und ich muss sagen, ich bin nicht gerade auf Ermunterung gestoßen. Nur auf Misstrauen, Herausforderung und Drohung. Vergebt mir, denn ich weiß nichts.
Dir sei vergeben, denn du weißt, dass du nichts weißt. Geh. Und somit, meine Brüder, weiß der Gefangene zu viele Dinge, die keiner von uns gewusst hat. Er weiß sogar, wer wir sind. Und wir haben es von ihm erfahren. Wir müssen uns sputen. Bald wird es hell werden. Während ihr hier in Meditation verharrt, werde ich mich jetzt noch einmal mit ihm zurückziehen, um ihm die Enthüllung zu entreißen.
Nein!
Wie? Ich verlange...
Den Gefangenen ohne Zeugen das Geheimnis zu entreißen. Dass sie dann allein die Macht haben.
Ich verbitte mir eine...
Brüder, wollt ihr das Geheimnis hören?
Wir wollen hören.
Und spricht er nicht, gibt es nur ein Mittel. Das Menschenopfer. Her mit dem Gefangenen!
Belbo, aschgrau, seit Tagen unrasiert. Die Hände auf den Rücken gebunden, offenes Hemd. Zittert plötzlich vor dem Pendel. Zittert vor Lorenza, will sie anrufen. Sie starrt bloß stumm vor sich hin. Die beiden Riesen lassen Lorenza stehen. Stuhl auf Tisch, Belbo auf Tisch und auf Stuhl, Pendel im Flug gepackt. Einer hält die Kugel, der andere legt das Seil des Pendels um Belbos Hals. Alles schnell, leicht, leise. Und die Kugel vorsichtig auf den Tischrand gelegt. Belbo oben auf dem Stuhl. Nur eine einzige falsche Bewegung und der würde zu Boden stürzen. Die Schlinge würde ihn erdrosseln.
Idioten, wie bringen wir das Pendel jetzt wieder richtig in Gang?
Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Herr Graf. Das Pendel wird schon wissen, wie es zu pendeln hat. Und in jedem Fall, um eine Kraft zum Handeln zu bringen, ist nichts besser als ein Menschenopfer.
Belbo zittert nicht mehr. Steht da oben, Kopf erhoben. Stolz, als hätte er niemals Angst empfunden.
Kommen Sie, Belbo. Besinnen Sie sich. Sie sehen, Sie befinden sich in einer, um nur das Mindeste zu sagen, unangenehmen Lage. Also hören Sie auf mit Ihrer Komödie. Glaub mir, du wirst sprechen. Du wirst jetzt sprechen und wirst nicht draußen bleiben in diesem großen Spiel. Schweigst du, bist du verloren. Sprichst du, hast du Teil an dem Sieg. Denn wahrlich, ich sage dir, diese Nacht bist du, bin ich, sind wir alle in Rot. Der Sephirah des Glanzes, der Majestät und der Glorie. In Rot, das die zeremoniale und rituelle Magie regiert. In Rot, dem Moment, da sich die Ewigkeit auftut. Von diesem Moment habe ich jahrhundertelang geträumt. Du wirst sprechen und wirst dich mit den einzigen vereinen, die sich nach deiner Enthüllung als Herrn der Welt bezeichnen können. Erniedrige dich und du wirst erhöht werden. Du sprichst, weil ich es dir befehle. Du sprichst, weil ich es sage. Und meine Worte efficient quod figurant.
Magafte lanata.
Was sagt er? Was sagt er?
Er wird nicht sprechen. Er gehört euch.
Dann soll er sterben.
Lorenza kommt zu sich, reißt sich los, stellt sich vor Belbo unter den Galgen, breitet die Arme aus, wie um eine Invasion aufzuhalten.
Das könnt ihr doch nicht machen!
Allié zu Lorenza will sie wegreißen. Die Riesen. Ardenti. Ein Dämmer. Allié gegen das Kohlebecken geschleudert. Bleibt liegen mit verrenktem Kopf. Lorenz auf dem Boden, blutend, leblos. Der Tisch auf dem Belbo. Stuhl und Tisch kippen, die Kugel fällt. Die Schlinge um Belbos Hals zieht sich ruckartig zu. Belbo! Belbo nach hinten in die Luft gerissen, schwingt am Pendel, hängt ins östliche Ende des Chors. Macht kehrt, schwingt zurück. Belbo, mein armer Freund. So war Belbo, dem Irrtum der Welt und ihrer Bewegung entronnen, nun selbst zum Aufhängepunkt geworden, zum Fixpunkt im Universum, dem Ort, an dem das Gewölbe der Welt sich festhält. Und nur unter seinen Füßen schwang die Kugel weiter von einem Pol zum anderen, friedlos, während die Erde sich unter ihm wegdrehte, immer neue Kontinente vorweisend. Und weder wusste die Kugel zu zeigen, noch würde sie je zu zeigen wissen, wo sich der Nabel der Welt befand. Ich weiß nicht, ob ich geträumt habe. Ich habe nicht geträumt. Am nächsten Tag, sonntags gratis, war im Conservatoire des Arts et Métiers alles wie am Nachmittag zuvor. Die Wärter, die Besucher, das Pendel an seinem gewohnten Ort. In der Jackentasche fühlte ich den Schlüssel von Belbos Landhaus. Ich höre das Pendel nicht mehr. Ich höre die Nachtgrillen, das Hundegebell. Ich denke an die Geschichte, die Belbo erzählt hat, als er 13 war und Trompete gelernt hatte, damit Cecilia ihn hört. Cecilia, die unerreichbar war, die nie gehört hat, Und dann, der Krieg war zu Ende und Belbo sollte am Grab von Partisanen Habt Acht und Rührt Euch blasen. Aber er wusste die Melodien von Habt Acht und Rührt Euch nicht. Er blies nur lange getragene Töne, der kleine Jacopo Belbo. Lia, es schmerzt mich zu denken, dass ich dich nicht wiedersehen werde, dich und das Kind. Das Ding, Giulio, meinen Stein der Weisen. Ich habe Spuren in Paris hinterlassen, ganz sicher. Sie werden mich finden. Lia, es ist sinnlos zu fliehen. Ich hätte gern alles aufgeschrieben, was ich seit heute Nachmittag gedacht habe. Aber wenn Sie es lesen, würden Sie nur eine weitere finstere Theorie daraus ableiten und eine Ewigkeit damit verbringen, die geheime Botschaft zu entschlüsseln, die sich in meiner Geschichte verbirgt. Unmöglich, würden Sie sagen, dass der uns bloß erzählt hat, wie er sich über uns lustig gemacht hat. Nein, vielleicht hat er es nicht gewusst, aber gerade durch seine Vergessenheit hat uns das Sein eine Botschaft geschickt. Ob ich es aufschreibe oder nicht, macht keinen Unterschied. Sie würden immer nach einem anderen Sinn suchen, auch in meinem Schweigen. Sie sind so. Sie sind blind für die Offenbarung. Aber sag ihnen das mal. Ihnen fehlt der Glaube. Also kann ich ebenso gut hierbleiben. Warten und den Hügel betrachten. Er ist so schön.
Umberto Eco, Das Foucault'sche Pendel, Teil 3. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Hörspielbearbeitung Richard Hay. Die Personen und ihre Darsteller waren Casaubon, Matthias Hase, Jacopo Belbo, Karl-Michael Vogler, Diotta Levi, Christian Brückner, Allier, Christoph Banzer, Bramanti, Aljoscha Sebald, Ardenti, Otto Sander, Lia, Jutta Lampe, Lorenza, Annemarie Kuster, Adept, Thomas Lang. Ton und Technik, Herbert Kuhlmann und Elke Tratnik. Regieassistenz, Thomas Werner. Musik, Matthias Turo. Regie, Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk.
Hier noch einige Hinweise auf das weitere Programm des Hörverlags. Der Herr der Ringe von Tolkien. Per Anhalter ins All von Douglas Adams. Sophies Welt von Jostein Garder.